Ubisoft has announced they laid off 185 people. They also shut down UK studio in Leamington. They made DJ Hero under Activision. Layoffs at Ubisoft Düsseldorf, Stockholm and Reflection. Und jetzt bin ich überfragt, ob das jetzt, ich meine, Reflection war das, oder war das Leamington, die auch Star Wars Outlaws gemacht haben. Das habe ich in einem anderen Tweet gelesen, dass das Studio eben jetzt auch betroffen ist.
Ich habe auch gelesen, also die Entwickler von Star Wars Outlaws sind welche betroffen. Mhm. Das Düsseldorfer Studio ist Blue Byte, also die Anno-Leute. Das genau. Auch immer krass. Ich dachte, Anno ist ein Hit gewesen. 1800 kam doch ganz gut an. Aber vielleicht wird man da einfach...
Ist das jetzt bin ich ein bisschen überfragt, ist das Blue Byte Studio nicht das Siedler Studio oder ist das das Anno Studio?
Siedler, das war das Siedler
Studio. Ah, das war das Siedler, okay, dann macht das richtig. Blue Byte, stimmt.
Ja, nicht, dass Siedler. Ich jetzt nicht was, was Falsches sage, weil ich war mir selber nicht sicher.
Piranha also. Ball, nee. Hä? Nein.
Anno ist, glaube
ich, das Studio. Siedler.
Ja.
Ja, du hast recht. Ja, aber
man kann Mist erzählen, das stimmt natürlich.
Man merkt ja, dass bei Ubisoft gerade was passiert. Denn man hat ja so Gerüchte gehört, es gibt ja auch dieses Riesengerücht, dass wenn Assassin's Creed Shadows nicht gut ist und floppt, dass es denen komplett an den Kragen geht. Und es ist auf jeden Fall Bewegung bei Ubisoft und man merkt jetzt so eine Art ersten Schritt vielleicht, dass da jetzt so ja. Kostenreduzierung, Umstrukturierung und so weiter vonstatten geht. Und was man auch so zu Assassin's Creed Shadows liest, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da gibt es ja gerade richtig viel Stress mit ganz vielen japanischen Content-Creatern, die sich kritisch Assassin's Creed Shadows gegenüber geäußert haben. Und ein wohl ganz großer japanischer Content-Creator ist damit jetzt auch an die Öffentlichkeit gegangen, denn der hat in einem Video Assassin's Creed Shadows kritisiert, und zwar konstruktiv kritisiert wohl. Und Ubisoft hat sein Video aufgrund von Hate Speech gesperrt.
Okay.
Man richtig heftig, aber der ist damit an die Öffentlichkeit und inzwischen hat sogar YouTube sich gemeldet und hat das Video wieder freigegeben.
Okay. Krass. Ich wollte nochmal eine
richtig sagen. Krass.
Ja. Einmal kurz, Blue Byte, ich habe gerade gegoogelt, das ist das Anno-Studio. Die machen Siedler und Anno.
Ach krass, ah, okay. Das
okay. Ne? Okay, aber wir können wieder zurückgehen.
Aber es ist, also man merkt, das ist so ein bisschen, so das ist... ich will nicht sagen die letzte Chance, weil das wäre ein bisschen zu crazy, aber auf jeden Fall ist es einfach ist schon richtig.
Der
richtig
letzte Strohhalm? Weiß ich nicht.
Also ganz ehrlich, wenn das bombt, dann wird da einiges passieren. Ich will nicht sagen, dass Ubisoft weg ist, aber dass da Sachen geschlossen werden, Studios, Mitarbeiter rausfliegen oder dass vielleicht sogar das ganze Ding verkauft wird, das möchte ich dann überhaupt nicht mehr ausschließen. Ne?
Also wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, aber warum diese Meldung jetzt eigentlich so interessant ist, ist, dass in der Vergangenheit Ubisoft selten bis gar keine Mitarbeiter entlassen hat. Und in der ganzen Entlassungswelle war Ubisoft da eigentlich unangetastet und alle haben sich gefragt, ja, warum passiert da eigentlich bei denen so wenig? Und deswegen ist das jetzt schon erstmal so, okay, also auch hier passiert jetzt was und das ist wie immer so, das Erste, was gehen muss, ist das Personal, weil es ist die schnellste Kostenstelle, die du quasi reduzieren kannst, um Kosten zu sparen. Und das Studio zu schließen ist jetzt auch, also in dem Fall war das ja ein Supporter-Studio, so wie ich das gelesen habe. Also jetzt kein Studio, das eigene Spiele macht, sondern eher zuarbeitet. Aber wenn du Leute nicht mehr hast, die zuarbeiten, dann musst du natürlich auch, kannst nicht mehr so große Sachen machen. Assassin's Creed Shadows ist auf jeden Fall, und das kann man schon festhalten, ein ganz, ganz wichtiger, wenn nicht sogar entscheidender Titel. Und da hört man ja das ein oder andere, ich sag's immer noch, ich gucke oder es sickern immer so ein paar Gameplay-Schnipsel durch, zum Beispiel auch ein Story-Trailer von Sony PlayStation selbst jetzt veröffentlicht und es sieht halt wirklich gut aus, also ich habe wirklich Bock auf das Spiel, aber ob das jetzt dann wirklich den Karren aus dem Dreck zieht, das wage ich irgendwie so ein bisschen zu bezweifeln.
Ja. Meint ihr, dass da noch kritischer drauf geguckt wird jetzt, als es normal
wäre? Also von den Spielern ja, von der Fachpresse glaube ich sogar, dass das höher noch gewertet wird, weil jeder sich der Stellung von Ubisoft bewusst wird und keiner will der Sargnagel sein. Ja. Ich glaube, dass die da schon gütig sein werden und da nochmal Hilfe in der Industrie, so wie wir das auch letztes Mal gesagt haben. Wir wollen ja auch nicht, dass Ubisoft weg ist. Ich glaube, es wird kein 90er-Titel, aber es wird ein hoher 80er-Titel, weil die werden das hoch anrechnen, dass es gepolished ist, für Ubisoft-Verhältnisse zumindest. Ne? Und dementsprechend, ich sag Metacritic 88, 89.
Ist so. Schon ein Hot-Take, muss man sagen. Hoch, also finde ich. Also
da dann take ich den mal heute.
Nee, ich finde, eigentlich hast du vollkommen recht. Gerade bei so einem Maßstab, das ist ein bisschen wie bei Starfield. Also ich will nicht sagen, dass Starfield jetzt so das entscheidende Spiel war, aber man hat schon gemerkt, wie viel Druck da herrschte. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, so okay, da ist ein bisschen Ungleichgewicht in der Fachpresse. Und ich finde, das könnte ich mir vorstellen, dass es eben bei dem Release von Assassin's Creed Shadows ähnlich sein wird. Und deswegen beruht euch auf eure Influencer-Kollegen von Controller-Poesie, denn wir sagen die Wahrheit. Wenn das Spiel kacke ist, ist das Spiel kacke. Da kann man nichts anderes.
Das ist nämlich auch so eine Sache, die Publizitäten spielen natürlich auch mit ihrer Glaubwürdigkeit. Wenn das zu sehr auseinanderschneidet, die Schere zwischen Qualität und diese Meinungsmache, dann wird das Gleiche passieren wie jetzt auch bei Dragon Age zum Beispiel, was ja auch sehr gute Kritiker-Reviews haben und Metacritic steht das irgendwo jenseits von Gut und Böse, wo so ganz weit die Schere auseinander geht. Und da sind die Spieler, glaube ich, auch dann hellhörig und da wird es dann auch richtig Zoff geben. Da gibt es Shitstorm. Also man darf da auch nicht zu übertreiben, aber ich glaube, Ubisoft wird alles tun, um das spielerisch zumindest, ein richtig gutes Spiel, diesmal ein vollständiges Spiel, auf den Markt zu schmeißen.
Ja, aber in Sachen Dragon Age habe ich das Gefühl, dass die ganzen hohen Kritikerwertungen das Spiel jetzt nicht unbedingt gerettet haben, weil das hat sich überhaupt ja auch nicht. Nur über die Hälfte und noch nicht mal die Hälfte, glaube ich, verkauft von dem, was EA erwartet hatte. Ne? Also
da wollte ich gleich nochmal drauf eingehen.
Angesprochen, oder?
Also da wollte ich gleich drauf eingehen, ich habe es hier stehen. Aber wenn ihr wollt, können wir direkt übergehen, wenn wir das Ubisoft-Thema schließen wollen.
Okay. Wir hatten es ja letztes Mal schon gesagt, wir sind dabei, wir werden das alle zocken, es ist Andis Geburtstag, wir versuchen unseren Teil zu tun, aber wir werden auch dennoch ehrlich sein, wenn es kacke ist, ist es kacke, ne, muss man dann auch ganz sagen, genau. Aber ich glaube,
dann können wir mal ganz kurz den Schwenker machen, Andi hat es gerade angesprochen, bei Dragon Age Valhalla, da sah es nämlich auch viel schlechter aus, als es EA selbst erwartet hatte. Um jetzt das Dragon Age Thema mal ein bisschen abzuschließen, das Spiel hat sich bis jetzt 1,5 Millionen Mal verkauft. Das ist
Spieler. Das heißt, nicht verkauft. Das heißt, das kann auch gekauft und wieder zurückgegeben, Gebrauchtmarkt und hast du nicht gesehen. Es ist explizit wurden das Spieler. Es hat 1,5 Millionen Spieler erreicht. Also verkauft ist noch was anderes.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso 1,5 Millionen Spieler? Wo kann man das messen?
Zweitmarkt zum Beispiel. Du kannst doch sehen, wie viele die Trophäen haben oder so, wie viele Leute das gespielt haben.
Boah, das ist so ein Messwert, den kann man... Also ich hätte jetzt gedacht...
Aber 1, das 5, hat doch EA selbst bekannt gegeben.
Weiß nicht, ich hätte jetzt gedacht, 1,5 Mal wurde das Spiel in den Handel rausgegeben.
Nein. Dann hätten sie es auch so geschrieben. Da steht ja auch mal
Shipping. Da stehen ausgeliefert, ne?
Genau, da stand extra Spieler. Die haben das schon künstlich nach oben gepackt, die Zahl, und sind trotzdem noch 50% unter dem, was sie eigentlich wollten.
Das selbst so, wenn es 1,5 Millionen Verkäufe gewesen wären, wäre es arg wenig für Dragon Age, ganz ehrlich.
Bei dem Budget, was da angeflossen ist. Dann klingt das ja viel nicht so schlimm, wie ich das ehrlich gesagt dachte. Ich dachte, das wäre jetzt wirklich Katastrophen.
Ist doch noch schlimmer jetzt gerade.
Es ist ja noch schlimmer.
Ja. Ich komme jetzt gerade mit der Rechnung gar nicht
zurecht. Pass auf, 1,5 Millionen Spieler. Das heißt zum Beispiel, wie viele Leute haben das Spiel zurückgegeben, aber sie waren kurzweilig mal ein Spieler? Die sind damit drin.
Oder Gebrauchtmarkt.
Weil wir haben doch darüber geredet, wie viel bei Steam gab es doch total viele Rückgaben des Spiels. Bei GameStop war das Spiel schnell im Zweithandel zu kaufen, gebraucht. Das heißt, eine verkaufte Kopie von EA wurde vielleicht an 2, 3 Spieler ausgetragen. Dementsprechend ist die Spielerzahl größer als die Verkäufe. Ja?
Genau.
Keine Ahnung, ich check's nicht, ist mir egal.
Wenn ich das Spiel kaufe, ich kaufe das Spiel neu, dann ist es ein Verkauf.
Ja,
an EA, okay. Ich verkauf's aber wieder an GameStop, hat einen zweiten Spieler und...
So, ich gehe zu GameStop, kauf mir das bei GameStop gebraucht.
Dann ist Andi der zweite Spieler.
Ist irgendwie nicht so geil und verkauft das gebraucht an dich, Matthias.
Oder verleih das dann an dich,
Matthias. Haben wir drei Spieler
mit einem Verkauf.
Aber nur ein Verkauf.
Ach so, okay. Jetzt bin ich auf
dem... Und deswegen haben sie, ne, aber, wenn du, das ist deswegen nicht 1,4 Verkäufe, sondern... Ne.
Ich verstehe das, ja. Aber... Ich sag immer noch, das kannst du doch niemals messen. Also mit Trophäen, come on. Das ist doch lächerlich. Die wissen doch
genau, wie viele das Spiel sich eingeloggt haben.
Das ist
doch jetzt ein Metrik. Also, alleine wenn du die Datenschutzbestimmungen oder sowas bestätigst.
Genau.
Das ist jetzt eine Spekulation von euch. Ihr sagt jetzt einfach so, ja, das wird schon messen lassen. Das ist irgendwie keine Ahnung.
Wenn
das
die wissen doch, wie oft sie ihr Spiel... Ja, das stand ja nun in ihrem Geschäftsbericht drin. Also. Okay. Und da ist auch ganz bewusst die Vergleiche zwischen irgendwie Dragon Age Origins 2,8 Millionen Mal verkauft nach 4 Monaten und dann 1,5 Millionen Spieler. Das ist so bewusst ein Unterschied.
Ich habe das aber noch nie, seitdem
macht's,
ich
lebe, machen ich alle, machen ganz gesehen. Oft macht das Xbox mit ihren Game Pass-Zahlen. Die machen auch immer nur Spieler.
Aber ich habe wirklich noch nie irgendwo eine Zeile gehört, irgendwie, wie viele Spieler ein Spiel hatte. Wir reden immer noch von verkauften Kopien. Aber deswegen wundert mich das. Ja, okay.
Microsoft macht nur noch Spiele, gerade wie willst du das auch machen? Du hast ja nur noch Game Pass, du hast ja keine Käufer mehr, du hast ja nur noch Leihleute, Spieler halt.
Ne? Du hast ja halt einmal die Verkäufer, du hast einmal das ausgeliefert, das ist eine andere Kennzahl, und du hast eben die Spieler. Das sind drei verschiedene Kennzahlen, Matthias.
Ja, ich verstehe das, dass das drei verschiedene Kennzahlen sind, aber ich habe bisher in keiner Berichterstattung gehört, das sag ich jetzt, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, also ich habe schon gehört, dass so viele Steam-Spieler, um irgendwie so einen gewissen Richtwert zu haben, aber um wirklich ein Produkt, also ein Spiel, als Erfolg abzustempeln, habe ich noch nie gehört, das Spiel hat so viele Spieler, sondern so oft wurde es verkauft. Außer wir reden jetzt von Online-Spielern oder so.
Ja, da musst du mal drauf achten. Es ist sehr oft, es ist unterschiedlich. Gerade, wie gesagt, bei Microsoft macht das sehr viel Sinn, weil sie durch den Game Pass halt nicht so viele Kunden haben, die Geld bezahlen für, sondern mehr Spieler haben. Ne? Da hat ja Starfield auch sehr proud ausgeschrieben. Wir haben 10 Millionen Spieler.
Ja.
Verkäufe,
ja, gut, weißt stimmt. du bis heute nicht. Ne? Richtig, wo du es gerade erwähnst, ja klar. Ja. Es macht schon so Sinn.
Auf jeden Fall.
Weil man mit dieser Zahl vielleicht nochmal werben kann. Aber ich wollte jetzt, ich beende das jetzt. Also wie gesagt, 1,5 Millionen
Spieler. Die Zahlen sind nicht gut, sagen wir es einfach mal so. Genau. Die Zahlen sind nicht gut. Sie sind 50% unter dem, was EA haben wollte. Der typische EA, ne? Ja, ist unter Erwartung. Wir legen die Franchise auf Eis. Das war jetzt mal nicht das Zitat, aber wir wissen alle, was es bedeutet. Hinzu kommt, dass der Director, Corinne Bush, die Regisseurin des Spiels, ist auch bei BioWare raus. Man munkelt, das Studio, denen geht's auch nicht so gut. Also, das war auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren ein neues Dragon Age.
Ja, vor allen Dingen ist es so, dass habe ich gelesen, dass die Produktion von Mass Effect 5 noch gar nicht begonnen hat, sondern dass sie immer noch an The Vanguard arbeiten. Ja.
Es ist halt die Frage, ob Mass Effect da vielleicht auf der Kippe steht durch die aktuellen Dragon Age Zahlen.
Aber die haben noch nicht mal angefangen mit Dragon Age, mit Mass Effect.
Nee, die sind immer noch
in der. Wir haben schon Trailer gezeigt und alles.
Ich weiß nicht, wo ich das.
Matthias, was ist das? Ich hoffe, du hast es dich verlesen. Das kann doch nicht sein. Ich wollte in den nächsten ein, zwei Jahren Mass Effect haben und nicht jetzt 7 Jahre warten.
Naja, aber was das Ganze noch ein bisschen weiterspinnt, weil wir werden schon über EA reden. EA hat 6 Milliarden Dollar an Wert verloren. Und die Aktien sind um 16% eingestürzt. Und das liegt nicht nur an Dragon Age The Vanguard, sondern auch an den mäßigen oder nicht die Erwartungen entsprechenden Verkäufe und die Mikrotransaktionen von EA Sports FC 25. Und das ist vielleicht schon mal interessanter, weil normalerweise war das absolute Zugpferd für EA. Und das scheint jetzt irgendwie auch gerade ein bisschen zu schwächeln. Und die Frage ist, warum? Das weiß man ehrlich gesagt nicht. Und viele Experten machen sich da Gedanken, woran das liegen könnte.
Der Name macht's. Das ist wie Apple. Da steht kein FIFA mehr drauf.
Ja, aber letztes Jahr ging es ja
nicht auch. Letztes Jahr ging es ja, ist ja nicht das erste Mal. Ich glaube, seit 2 Jahren schon.
Zweite, es
gab schon sogar FC23. Ja. Ja. Wie heißt denn, gab es nicht noch ein Sony von, gibt es nicht Gerüchte, es gibt es von 2K ein FIFA-Game demnächst?
Das soll jetzt kommen, ja.
2K hat sich die Lizenz geholt von FIFA und die machen jetzt das FIFA-Game.
Ja.
Das würde natürlich auch nochmal was dazu bringen. Ich bin aber halt auch nicht in der FIFA-Szene, aber ich glaube auch irgendwann so 15 Jahre das gleiche Ding runterrasen, irgendwann entwächst du halt auch FIFA, oder? In dem Sinne, dass du da
Tausende
von Packs
ziehst. Ich habe so den Eindruck, FIFA ist wie Pokémon. Man erzieht eine neue Generation, die dann irgendwie, weiß nicht, so wenn du jetzt in die 7. Klasse gehst, werden wahrscheinlich viele Leute immer noch FIFA zocken. Und vielleicht zieht das ja einfach immer neue Kids heran. Ich weiß selber nicht genau. Aber ich persönlich würde auch sagen, so das ist schon seit gefühlt 10 Jahren das Gleiche. Und das ist, das merkt man dann irgendwann mal schon. Wie oft willst du denn noch jedes Jahr deine Hunderte von Euro in die Packs reinballern?
Naja, ich kann es auch nicht verstehen. Die Frage ist halt, keine Ahnung, wo gehen die Spieler hin? Zu anderen Sportspielen kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob Basketball oder Football, vor allen Dingen Football ist ja doch schon bei uns gerade in Deutschland auch Rising Market, würde ich sagen, ne? Aber ob das jetzt, ob die jetzt einfach von Fußball in diese Sportarten wechseln, keine Ahnung. Weil Fußball an sich ist ja, an und für sich ist ja immer noch so beliebt wie eh und je, gerade bei uns in Europa. Also ist ja immer noch der beliebteste Sport der Welt auch, ne? Also.
Und mit Pro Evolution ist ja auch der Konkurrent weggefallen, ne? Muss man ja auch sagen. Die machen ja auch nur noch ihr E-Sport-Ding.
Ja. Ja, die haben schon eine gewisse
Monopol.
Ja, so
gewisses Monopol.
Ich wollte ja das andere Wort für Monopol sagen, aber ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Die können da machen, was sie wollen. Aber es ist halt irgendwie für EA scheinbar ein richtig großes Problem, wenn dann eben so der stärkste Pfeiler in ihrer Firmenstruktur am Schwächeln ist. Was kann auch sein, dass, also man muss sagen, in Amerika ist Madden mega Ding.
Ja.
Und ja, trotzdem merkt man dann schon, okay, wenn das dann schwächelt und dann auch das größte Singleplayer-Spiel, das sie im letzten Jahr veröffentlicht haben, dann auch nicht so gut performt hat, weniger als die Hälfte oder so, dann gibt's dann schon direkt Wertverluste der Marke. Das ist schon krass.
Gibt es denn Zahlen zu Jedi Survivor? Das würde mich mal interessieren.
Nee, aber das Interessante ist, News fand ich, das war letztes Mal noch zum Thema Star Wars Outlaws. Jedi Survivor hat sich 2024 besser verkauft. Das Spiel erschien 2023, ne? 2024 besser verkauft als Star Wars Outlaws, das 24 zum ersten Mal erschienen ist.
Ja. Also das daran wird es nicht gelegen haben. Das ist ein guter Erfolg. Also das glaube ich, das war schon.
Ich glaube, Respawn macht da schon ein richtig gutes Ding momentan.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Also kommt der dritte
Teil. War ein gutes Game, kann man nicht sagen. Ich finde das auch ganz gut, Jedi Survivor. Hat mir sehr gefallen.
Ja, das vor allen Dingen, das erschien nämlich auch auf verschiedenen Plattformen, wo wir dann zum nächsten Thema kommen. Und zwar hat es ein Interview gegeben mit Phil Spencer, der eine ganz klare Kante jetzt zeigt, Exklusivität gehört der Vergangenheit an. Das heißt, das, was wir drei schon seit gefühlt Jahren
in die
Luft hinausschreien ins Internet und wo wir oft Kritik geerntet haben, ja, scheint sich jetzt einfach zu bewahrheiten. Jedes Spiel, egal welches Spiel jetzt dann irgendwie bei Xbox gepublished oder entwickelt wird, steht nicht mehr als exklusives Spiel den Xbox-Konsolen zur Verfügung, sondern soll direkt oder zumindest zeitnah auf anderen Plattformen veröffentlicht werden. Das heißt Switch 2, PlayStation 5, PC sowieso. PlayStation 5, das fand ich ganz interessant bei der Developer Direct, über die wir gleich sprechen werden, stand jetzt von vornherein bei jedem Ding dabei. Es war nicht irgendwie, ja, steht nicht, wird nicht aufgelistet, sondern es wurden alle Plattformen direkt aufgelistet. Auch so ein Starfield, ne, über das wir uns immer noch wundern, dass es noch
das nicht wurde kommt. Explizit, wurde er im Interview gefragt, wie sieht's aus mit Starfield? Können wir da wenigstens, können wir das ausschließen? Und Phil so, nein, ich kann kein Spiel ausnehmen. Also genau. Leute, es kommt auf jeden Fall auf die PlayStation.
Also die Sache
ist, sie bewegen uns aktuell in so einer Transition Phase bei Microsoft. Es ist nicht so, dass die einfach von heute auf morgen machen, wie bei Sega damals, ne? Die haben ja diesen harten Cut gemacht, aber Microsoft macht das schleichend. Es wird vielleicht noch ein Jahr dauern oder zwei, aber die werden Multiplattform.
Du darfst vergessen, Sega hat es auch nicht von heute auf morgen gemacht. Die haben gesagt, wir hören auf, Dreamcast zu produzieren, aber das wurde ja noch weiter verkauft, die ganzen alten Stock, und es wurden ja auch noch Spiele dafür veröffentlicht für die nächsten
Sega hat es im Januar bekannt gegeben, wir produzieren die Dreamcast nicht mehr. Im März erschien Crazy Taxi für PS2.
Also. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen, aber das war ja dann auch nicht, es hörte sich nur gerade so an, als wenn von einem Tag auf den anderen alles vorbei war. Es war auch eine kleine Transition-Phase. Na, hier wird es jetzt ein bisschen länger dauern, das gehe ich auch von aus.
Es ist ja so.
Aber ich glaube so, also glaubt ihr denn noch, dass es, ich glaube schon, es gibt noch eine Xbox-Konsole hier nach. Also
ich bezweifle das mittlerweile, ganz ehrlich.
Das ist ja das Interessante, wenn wir nochmal den Vergleich mit Sega heranziehen, weil bei Sega war das so, sobald die angekündigt haben, wir steigen aus dem Konsolenmarkt raus, haben die nicht nur ihre Marken auf verschiedene Konsolen gebracht, wie so ein Sonic Heroes zum Beispiel, was ja auf GameCube, PS2, Xbox erschien. Die haben damals ja auch angefangen, für die diversen Konsolenhersteller auch eigene Exklusivtitel zu entwickeln, wie zum Beispiel Panzer Dragoon Orta, erschien nur für die Xbox.
Was ein geiles Game.
Ne, zum Beispiel die Sonic Adventure Teile kamen nur für den GameCube raus. Ne? Der GBA hat Sonic Advance bekommen und so weiter. Da wäre halt interessant, hält Microsoft an der eigenen Hardware fest, gibt es noch eine neue Konsole oder sagen die, wir gehen Multiplattform, veröffentlichen die Spiele dann auf allen Systemen oder, das wäre natürlich geil, aber das schließe ich aus, gehen die Sega-Route und sagen, hey, Nintendo kriegt ein exklusives Banjo-Kazooie von uns, Sony bekommt einen Ninja Gaiden 5 von uns und so weiter. Das wäre halt interessant, aber ich glaube schon, dass die dann komplett Multi gehen.
Die gehen komplett Multi. Die Frage ist halt, wie gesagt, was machen sie mit ihrer Hardware? Ich könnte mir sowas vorstellen wie, also ich glaube schon noch, dass sie noch was machen, weil dafür haben die einfach auch zu viel Geld, um das auch nicht zu machen. Auch
zu viele Gerüchte gerade im Umlauf, genau. Allein der aber, Xbox Handheld.
Ja, aber man ist sich klar, dass, wenn du eine Konsole machst, dann wird es eine Liebhaberkonsole sein. Das wird nicht mal dieses Massenstream-Ding machen sein. Und dementsprechend, dann mach doch die geilste Konsole, wo gibt. Dann mach die Series XL. Weißt du, die noch stärker als alles, was da ist. Lass die 1.000 Euro kosten, weil die Leute, die sie kaufen wollen, also die Fans werden sie kaufen und dann macht er das geilste Ding, was du hast. Ne? Ja. Und wenn du dann immer noch den Mainstream abgreifen will, dann mach ein anderes, dann mach nicht keine Series S, sondern mach ein Handheld. Digital only Handheld. Auch weniger Power, aber gibt es ein Kind in die Hand. Weißt du, dann hast du beides abgedeckt und zwar auf beiden Enden richtig geil. Nicht so halb gedacht mit der S und der X, sondern eine richtige Powerhouse-Konsole und eine richtige Handheld-Konsole.
Und marketingtechnisch kannst du das geil verkaufen, indem du sagst, das beste Spielerlebnis, die beste Grafik gibt es immer noch in-house, aber wer eine PlayStation besitzt, wenn eine Nintendo besitzt, kein Thema, ihr kriegt die Spiele auch.
Genau, so würde ich das denn. Also wenn du diesen Weg gehst, dann würde ich das auch so machen. Dann würde ich die fetteste Konsole bauen, so richtig übertrieben. Auch so nochmal so richtig krank übertrieben, weißt du so? Weil die Leute, die Xbox-Fans sind, die kaufen die Konsole eh. Und das sind die Leute, an die du diese Konsole auch nur noch verkaufen kannst. Weil es macht ja auch keinen Sinn mehr, eine normale Konsole zu haben, die ähnlich ist wie die PlayStation 5, wenn du aber auf der anderen Konsole alle Xbox-Games zocken kannst, plus alle PlayStation-Games. Das macht ja null Sinn, dann noch eine gleichwertige Konsole zu haben. Dementsprechend musst du irgendwie ein USP bieten, dann mach es halt durch Power und halt, ja wie gesagt, dennoch halt in einer anderen Richtung machen, Handheld, kannst du Kinder geben, kannst du einsteigerfreundlich machen, kannst du günstiger machen, komplett über Streaming, keine Disc, kein Nix, nur noch online und fertig.
Ich weiß nicht, ich finde auf jeden Fall, ich wäre auch, also ich sehe das genauso wie ihr, dass es nur noch, du kannst deine Konsole nur noch als dritter Player in der Runde so ein bisschen vermarken, indem du nochmal irgendwas anders machst als die anderen beiden. Aber ich glaube, sie wissen schon, das Ding ist durch und der Game Pass ist unsere Strategie und ich behalte mein Take bei, dass Hardware für sie unwichtig geworden ist. Ich glaube sogar, dass das sogar auch Phil Spencer in diesem Interview auch nochmal betont hat, dass Hardware-Verkäufe eigentlich keine Rolle mehr spielen, sondern dass der Service angeboten wird, dass die Spieler überall spielen können. Und ich glaube, das ist das große Ding an alle Devices. Und ich die Gerüchte sind da. Ich finde es auch jetzt nicht total cool, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, eine neue Xbox-Konsole wird es nicht geben. Das macht keinen
Glaubst
Sinn.
Glaubst du, jetzt schon die letzte war?
Ich glaube, das ist die letzte. Das macht keinen Sinn. Krass. Ey, die Xbox
Series... Da haben wir aber Hot Takes dabei. Das ist dein Hot Take heute.
Die Xbox Series X hat sich rund 18% weniger verkauft als die Xbox One zu diesem Zeitpunkt. Die PS5 hat sich
Und zu die diesem One Zeit, hat sich schon...
Die PS5 hat sich zu diesem Zeitpunkt besser verkauft als die PS4. Dabei haben wir aber Corona-Jahre gehabt, wo du die PS5 nicht kriegen konntest. Das ist einfach ein ganz anderes Machtverhältnis mittlerweile. Xbox ist einfach so abgeschlagen, dass es einfach, du merkst ja auch, wie in was für ein Tempo das alles passiert. Wir haben vor, weiß nicht, gefühlt ein paar Monaten, hatten wir Phil Spencer in einem Interview, der klar gesagt hat, wir bringen nur 4 Spiele auf andere Konsolen und mehr machen wir nicht. Ein paar Monate später ist das Ding eigentlich schon wieder gelaufen und die müssen einfach in einem Tempo ihre Strategie nochmal vorantreiben. Glaubt ihr, dass das schon von vornherein feststand, dass er, als er damals gesagt hat?
Natürlich.
Ja, ich wollte es nur
natürlich.
Mal.
Natürlich. Das war dieses Reineisen in die Leute, immer so ein bisschen. Und ich glaube auch, diese ganzen Gerüchte, die werden auch von Microsoft bewusst gestreut. So eine Art Lobbyarbeit. Alles, was wir jetzt als Gerüchte besprechen, das wird bewusst von denen gestreut, damit sich Leute mit den Gedanken anfreunden können, okay, das könnte passieren. Und es ist fast immer passiert in den letzten Jahren. Mhm. Ne? Und ich habe letztens gab es wieder Gerüchte, dieses Jahr soll auf die Switch 2 Halo kommen und auf die PS5. Das ganz, ganz oft habe ich das dieses Jahr gelesen. Starfield, Microsoft Flugsimulator und die Halo-Trilogie.
Gears of War E-Day soll jetzt, wird ja jetzt entwickelt.
Genau.
Das wird auf jeden Fall so ein Titel sein, der auf alle Konsolen und auf alle Plattformen kommt.
Auf jeden Fall. Heute gerade erst bestätigt, People Can Fly arbeitet da mit dran.
Mhm. Die sollen dann an dem PS5-Port arbeiten.
Die sah also angeblich am PS5-Port arbeiten, ja, habe ich auch gelesen. Genau. Ne?
Ja, also das Ding und ist schon...
People Can Fly sind die Bullet-Hellmacher, das war ein geiles Game.
Bulletstorm.
Ja, gehst du vor...
Bulletstorm, sorry, Bulletstorm.
Judgment, stimmt. Haben die auch gemacht. Aber nochmal zurück zum Game Pass. Ich habe jetzt heute auch gelesen, wie krass der Game Pass strauchelt. Ich meine, auf Ninja Gaiden gehen wir gleich nochmal ein, aber ich habe gelesen, dass Ninja Gaiden 2 Black, also sprich das Remake, was jetzt vor ein paar Tagen erschienen ist, auf der PS5 mehr Käufe generiert hat als Game Pass Zahlen bei Microsoft. Alter,
nee, das kostet 50 Euro.
Das habe ich auch gelesen. Ja, ja, das kostet
50 Euro.
Das ist ein Remake eines PS3 Xbox 360 Games, ne?
Ja. Eigentlich eines Xbox 360 Exklusivspiels, ja, weil es Ninja Gaiden Sigma, was dann für PS3 erschien, nee, für PS3? Doch, 3, ne?
PS3.
Ja. Ist ein bisschen abgewandelt, aber es ist immer noch.
Und auch Wii U, wenn mir nicht alles täuscht.
Älteres. Nee, Teil 2 gab es nicht auf Wii U. Teil 3 hat Wii U.
Teil 3 war das, okay.
Aber wie krank ist das bitte?
Aber
das
ist absolut krank.
Das ist ja krank. Das ist ja wirklich krass.
Ja.
Aber dann wollte ich ja auch immer direkt mal übersteigen zum letzten News-Thema.
Lass uns doch mal über gute Sachen reden, ja, über Xbox, weil die Developer Direct, war geil.
Ja, reden wir mal darüber, denn da wurden so ein paar Games angekündigt. Es ist immer bei der Direct im Vorfeld fast alles offen, klar. Eine Sache ist immer so ein kleiner Teaser. Super. Und
ja, aber dass ein Teaser da ist, ist doch schon geil. Du kannst dich so ein bisschen drauf freuen, da kommt eine so eine Sache. Ja. Und auch, was man auch sagen muss, wiederholt, wie vor 2 Jahren bei Hi-Fi Rush, Shadow Drop.
Stimmt. Das machen
sie auch ganz gerne.
Ja, vor allem nichts, was vorher geleakt war, bekannt war oder so. Genau. Gar nichts. Das Ding war komplett geheim.
Ja, aber Matthias, geh doch mal von vorne durch, dann können wir das mal ein bisschen
genauer besprechen. Ich mache einfach mal, ich habe jetzt keine Reihenfolge, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge.
Nö, alles gut.
Wir fangen erstmal an mit dem, glaube ich, die größten Überraschungen, und zwar erstmal ein neues Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 4, welches im Herbst 2025 erscheinen wird für sämtliche Konsolen, also zumindest Xbox und PlayStation 5. Gepublished
und auch von Switch 2, ich glaube.
Ja, ich denke auch. Gepublished von Xbox. Ich habe die Reihe nie gespielt, aber ich habe einen Kumpel, der ist so abgegangen bei Ninja Gaiden 4. Das war für ihn richtig, richtig krass. Und es hat mich sehr gefreut, wenn die Leute da mega mitmachen und kriegen einen neuen Teil.
Ja. Eure Meinung? Entwickelt von Platinum Games, ne? Nicht vergessen.
Ja, Entwicklung teilweise von Platinum Games.
Ja, das ist irgendwie so. Ich weiß, es wird immer so, geil, das wird immer so genannt, aber ey, ich finde, Team Ninja macht auch geile Kampfsysteme. Die brauchen kein Platinum Games. Also ich weiß nicht.
Und wieder mal.
Ja, aber
die machen
ja beide geile Kampfsysteme und die Synergie aus beiden, das wird ja noch besser.
Ja, oder zwei zu viele Köche verderben den Brei.
Nein.
Ich weiß nicht, ich habe gute Hoffnung.
Und ich muss es auch schon wieder ansprechen. Es ist schon wieder dieser japanische Spielestudio-Output, der ist einfach krank. Team Ninja, schon wieder ein neues Game. Ne? Nach Nioh 1, Nioh 2, Wulong, was haben sie noch rausgehauen?
Ronin.
Rise of the Ronin und jetzt noch Ninja Gaiden 4 innerhalb von 5 Jahren. 5 AAA-Games oder so. Alter Schwede, wieso können die das und alle anderen nicht? Oder auch From Software. Ich habe es ja schon ein paar Mal, habe ich mich da erstaunlich drüber geäußert. Es ist einfach nur krass.
Yakuza Studio, Mann.
Das jedes Mal reden wir auch darüber, Studio. Stimmt. Ja, oder hier, Final Fantasy Origins, Stranger of Paradise, kam auch noch in dieser Zeit raus übrigens in den letzten 5 Jahren. Was ein Output, ey. Und alles Spiele, wo man, also keine schlechten Spiele, kann man nicht sagen. Okay, ich bin nur nicht der größte Fan von Nioh, aber objektiv gesehen ist das ein gutes Spiel, ne?
Also,
okay.
Kurz Ninja Gaiden 4, wie ist euer Hype-Level von 1 bis 10, Andi?
Hoch, 8.
Jansel?
Ich bin da bei dir, ich habe das einmal kurz in den ersten Teil reingeguckt, nie so Verbindung gehabt. Ich sag mal so, ich bin bei 5. Ich würde mir das, glaube ich, einen 9. Teil mal reinziehen.
Doch, ich bin schon so 5, 6 würde ich schon sagen, weil ich muss zugeben.
Ja, die 6 gehe ich auch noch mit.
Den Shadow Drop, und zwar ein Remake zu Ninja Gaiden 2, und zwar Ninja Gaiden Black Shadow Drop, direkt im Game Pass, aber auch auf den Plattformen, die wir gerade schon genannt haben. Ich habe es mir reingezogen, ich habe 2, 3 Kapitel gezockt, und es macht mega Bock. Macht geil, mega Bock. Also ich hätte... Und das Witzige ist, es hat auch einen sehr großen Ruf, vor allen Dingen wegen seinem Schwierigkeitsgrad. Ich habe mir sagen lassen, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass das Original etwas schwieriger ist, dass das Remake etwas so angepasst wurde.
Ich hab's damals schon gespielt.
Mhm. Ja, ist aber okay. Ich finde das okay, also, wenn das so gemacht wird.
Ich finde das auch okay. Das finde ich aber auch okay, ja.
Was? Es gibt einen angepassten Schwierigkeitsgrad, den du anfangs auswählen kannst, ja.
Ja, und was sagst du jetzt zu, hast du auch schon mal reingespielt in Ninja Gaiden 2?
Ich habe auch schon reingespielt. Ich habe das Original damals auf Xbox 360 gespielt damals, da war ich auch mega gehypt drauf und habe es aber nie durchbekommen, weil es dann irgendwann zu schwer wurde für mich. Und ich finde es halt mega geil. Das ist halt so, wie ein Remake sein muss. Die haben es ja optisch komplett aufgewertet. Also wir sind bei einem Unreal Engine 5 Spiel, was sauber läuft und ohne Clipping, ohne irgendwelche Fehler auskommt. Das hat man ja auch nicht oft bei Unreal
auch Engine 5
Spiel. Ich habe es auf PC gespielt.
Ich auch, ja.
Okay. Das ist super. Das ist ja so, da meckern ja viele über die Unreal Engine
5 auf PC. Ne? Also sauber, technisch 1A und das Geile ist, die haben es halt inhaltlich kaum verändert. Die haben einfach das Original genommen, was schon geil war damals und haben einfach nur geilere Grafik drauf gepackt und mehr wollen wir eigentlich auch gar nicht bei so einem Remake.
Ganz genau.
Und ne, auch da, es ist auch nichts zensiert worden. Ne? In der heutigen Zeit würdest du vielleicht glauben, okay, da sind ein paar Charakterdesigns vielleicht angepasst worden. Nein, Mann, die Japaner machen das einfach. Und die Fans lieben das.
Da haben wir gar keine Zeit für bei dem ganz großen Output. Da könnte ich zensieren. Raus damit, weiter, Alter! Eben.
Ja, es ist einfach auch geil, also wenn du nach so... Ich sag immer wieder, wenn du solche Spiele spielst und du jetzt gerade einfach in der heutigen Zeit eigentlich so diese 101 Souls-like-Games irgendwie gefühlt überall hast, es ist einfach geil, wenn du so einen ordentlichen, krassen Gore-Schnetzler hast, wo es richtig spratzt und richtig einfach Bock macht. Das macht richtig Bock.
Cool.
Nächstes Spiel auf der Developer Direct war Doom Dark Ages, welches ein Release-Datum bekommen hat, Mai 2025. Ich sag ganz ehrlich, habe ich mega Bock drauf. Ist sowieso ein Pflichttermin für mich. Doom macht einfach immer Spaß.
Yes.
Ich habe das mir angeschaut.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Der Trailer hat mich so angefixt, dass ich einfach mal an zwei Abenden Doom Eternal durchgeballert habe.
Ich muss von ja sagen,
bis hinten, ne?
Geil. Ich hab Doom Eternal, also ich den 2016er Doom finde ich mega, den finde ich richtig geil. Und Doom Eternal habe ich so nach 2-3 Stunden aufgehört. Ich weiß gar nicht warum.
Ich finde den besser sogar als 2016er
Doom. Ja. Wie lang ist der?
Mega ungefähr? Geil.
Ah, der ist schon länger, oder?
Weil der erste war schon relativ lang. Der war schon so 13, 14.
10 Stunden habe ich bestimmt gespielt, wenn ich mehr. Aber
das wäre kürzer.
Mega krass, das Kranke bei Dark Ages ist ja, die bauen ja da, die machen, also es wird keinen Multiplayer geben und so sonstiges. Da hatten sie sogar drüber nachgedacht oder vielleicht sogar schon angefangen, weiß ich gerade nicht. Aber sie gehen all in Singleplayer, die etwas größer wird, die Kampagne. Was immer wieder so, muss ja nicht unbedingt sein, aber du hast jetzt irgendwie Mecha-Drachen, auf die du fliegen kannst und so ein Kram.
Mega geil.
Also abgefahren.
Dein Schild irgendwie und so.
Ja, das
ist ich hab so das Gefühl gehabt, Doom Goes Bayonetta so in der Art. So noch krasser, mit noch mehr, weiß ich nicht, Wumms.
So Far Cry 3 Blood Dragon.
Es darf halt, genau, ja, es darf so, halt nicht ein bisschen oder nicht zu abgespaced sein. Ich weiß nicht, ob man da noch sagt, ist das noch Doom? Aber Trailer sah geil aus.
Hashtag gesagt, ist nicht mein Doom.
Nee, ich glaube, das wird ein Kracher.
Dann habe ich noch das neue Spiel von Compulsion Games, und zwar Sons of Midnight, über das wir auch schon oft was zu sehen bekommen haben. Hat einen Release-Termin bekommen am 8. April 2025. Und Jansel, was sagst du dazu?
Da ist mein Hype-Level hochgegangen. Also ich hatte das natürlich auf dem Plan. Wir haben das, glaube ich, ja wie gesagt auch schon hier besprochen. Aber nachdem ich das jetzt im Trailer gesehen habe, wo sie auch mal deutlich mehr Gameplay gezeigt haben und halt auch diese schöne, verspielte Welt gezeigt haben, das wirkte, und das habe ich ganz oft auch in den Kommentaren gelesen, es wirkte so ein bisschen wie Alice im Wunderland, wie Alice Madness Returns.
Ah, ja, stimmt.
Das hatte so ein richtig schönes, so eine richtig schöne Abenteuerstimmung. Und ich hatte ja auch gedacht, das ist vielleicht auch so eine Art Action-Souls-like oder wie auch immer. Ne? Aber nein, es wirkte total verspielt und cool, sehr eigenes Setting, sehr ganz eigener Stil, habe ich mega Bock drauf. Mein einziger Wunsch wäre, und ich weiß, es wird schwer, eine physische Version, aber bei der Mai-Release bei Xbox sieht da immer sehr mager aus. Das war letztes Jahr bei Hellblade.
Ich
kann man nur hoffen, dass das irgendwann später vielleicht auf die PS5 kommt, aber bei so einem kleinen Titel würde ich da nicht mein Geld drauf wetten.
Limited Run drauf.
Vielleicht, vielleicht. Stimmt. Es war ja auch bei Pentiment und
Hyper Rush haben die auch
gemacht. Genau. Ja, das habe ich vielleicht ein bisschen Hoffnung. Habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Sah richtig cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Find immer noch ich habe mir das Gameplay gar nicht angeguckt, weil ich da auch Bock drauf habe und ich wollte keine Spoiler mehr. Deshalb habe ich da abgeschaltet.
Okay, aber...
Aber ich sehe es genauso wie du, Jansel. Mit noch mal mehr Gameplay sieht man so, was macht man zwischen diesen Action-Phasen. Weil so wie du die Action-Phasen so an sich nimmst, denkst du so, ja, ist ein... Ne? So ganz nett, aber durch diese Art und Weise, wie du so Rätsel löst und so, glaube ich, das ist so ein Spiel, das mir gefallen könnte, so vom Pacing.
Richtig schönes Abenteuer, eine Hero's Journey, Hero-Nest Journey, ne, könnte richtig cool werden, also freue ich mich richtig drauf.
Und zu guter Letzt einen Release-Termin gab es für Clair Obscur Expedition 33, das ist ja das Hype-Game schlechthin für Jansel zumindest, bei Andy weiß ich es gerade nicht mehr so genau. 24. April 2025 ist es soweit, also auch nicht mehr so lang hin. Und dann können wir in dieses Rundenstrategie Schrägstrich japanisches Rollenspielgefühl eintauchen.
Ja, so ein bisschen, keine Ahnung, Fantasy Persona von Ubisoft Entwicklern. Tatsächlich jetzt mit Overworld Map sogar hat man da gesehen, so richtig oldschool, fand ich richtig geil, wo man dann teilweise auch mit irgendwelchen Flugtieren da langfliegt und so. Es sieht super dynamisch so aus, super spaßig, auch richtig krass hochwertig. Freue ich mich mega drauf. Gibt's Gott sei Dank eine physische Version, die würde ich mir gerne vorbestellen. Es gibt auch eine mit einem Steelbook, die gibt es aber nur bei GameStop in Amerika und die liefern nicht nach Deutschland, was ein bisschen scheiße ist. Falls jemand irgendwie die nochmal das Ding findet.
Bei eBay wirst du das Ding finden.
Ja, aber will man dafür so viel Geld extra zahlen? Ich würde es gerne aus erster Hand die Lumiere Edition bestellen, aber bisher habe ich sie noch nicht gefunden zu einem.
Also, als ich das Gameplay gesehen habe, der erste Gedanke, der mir kam, war, huiuiui, hoffentlich übernehmen die sich nicht. Das war das Erste, was ich dabei gedacht habe. Weil für so ein kleines Studio sah das Spiel einfach zu gut aus. Es sah einfach zu polished aus. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich da so ein kleines Störgefühl. Ich wünsche es denen, ich wünsche denen Erfolg und ich hoffe, das wird geil. Aber irgendwie, denke ich mir, hatten wir in der Vergangenheit ja auch, wo wir uns mega gehypt haben auf Spiele und dann wurden die nicht so ganz rund und dann war da was und das
ist schade. Ich kann aber in jüngster Vergangenheit ein Gegenbeispiel nennen. Wir haben alle uns gewundert, so Wukong, das wird doch definitiv, das ist doch fake, der ganze Trailer und so. Und das Spiel sah tatsächlich so aus und hat sich gut gespielt. Genau. Kann durchaus mal sein, aber ich weiß, was du meinst. Gerade von so unbekannten Studios, die du vorher gar nicht auf dem Zettel hast, kommt ein Spiel raus, das aussieht wie, als wenn es von Square Enix höchstpersönlich entwickelt wird. Genau. Da muss ich auch sagen, wenn das irgendwie am Ende das einhalten kann, dann frage ich mich ganz ehrlich, was machen die bei Square? Weil Final Fantasy 16, ne, ist irgendwie cool, aber ne, du merkst einfach, da fehlt so ein bisschen so der Reiz und dann kommt so ein Studio daher, aber erstmal abwarten. Ich will jetzt nicht irgendwie zu vorschnell
loben. Meine Hoffnung ist da, das Ding wird von Microsoft sehr gehypt. Also es ist schon das zweite Mal, dass das explizit bei denen gezeigt wurde, sowohl bei der E3 als jetzt auch in der Developer Direct. Die wissen offensichtlich mehr als wir und die würden das nicht so prominent featuren, wenn das totale Grütze wäre. Ne? Mag sein, dass es vielleicht nicht das krasseste Spiel aller Zeiten wird, aber dass da ein gewisses Potenzial herrscht und dass da auch ein gewisses Qualitätsmaß eingehalten werden muss, ich glaube, dafür wird Microsoft sorgen.
Hast du recht,
und dementsprechend, das macht mich dann, also ne, ich hoffe, also das wird schon. Ich glaube,
wäre halt geil, wenn das so ein Baldur's Gate der JRPGs wäre. So richtig erscheinen, alles wegballern und den ganzen JRPG-Entwicklern zeigen, hey, so macht man das
eigentlich. Das gab's schon und zwar hieß es Chained Echoes.
Das stimmt auch wiederum.
Chained Echoes ist das Baldur's Gate der JRPGs, aber wer bin ich denn schon mit meiner Meinung?
In 16-Bit-Optik, ja, das stimmt
schon. Ja, okay,
Chained Echoes ist gut. Grandios.
Genau. Okay,
ich warte gerade auf meine Switch-Fassung.
Ja. Schöne Grüße an Matthias Linder, der ja sicherlich zuhört.
Ja, ganz genau. Wir würden von dir gerne mal hören. Das wäre jetzt meine News, wenn ihr jetzt nichts mehr habt. Oder habt ihr noch was?
Aber den nicht auf die Schnelle.
Dann würde ich sagen, geht's weiter mit Kunibert.
Kunibert. Kunibert. Oh, Kunibert.
So, ich habe nämlich einen Kunibert zugeschickt bekommen und der ist schon lange her. Ich sag euch, der ist vom November.
Das geht ja noch.
Ja, ich dachte jetzt auch irgendwie, der wird länger, aber ich habe jetzt wirklich den öfter jetzt vergessen. Deswegen, der kommt vom Manu E. Und er möchte von euch, dass ihr jetzt blind die besten Videospiel Cover-Designs. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Aber nee, das ist ein anderes. Cover-Designs ranked. Wir hatten das schon mal, aber jetzt von anderen, von jemand anderen. Zufälligerweise, ich habe das gar nicht gewusst, ich habe gar nicht durchgelesen. Tatsächlich von jemand anderen. Wir hatten schon mal.
Vor zwei Wochen auch erst.
Auch oder so. Mir, so lange aber her. Jetzt haben wir ein anderes. Jetzt haben wir ein anderes. Also wir ranked wieder. Dummerweise bin ich nicht wieder dabei. Ich muss wieder das vorschlagen. Egal, dann ihr habt jetzt die Möglichkeit zu ranken. Wir fangen an mit, Moment, ich muss kurz hier, mit dem ersten Cover. Ihr könnt euch natürlich das auch alles angucken. Alien Isolation PS3. Ein Cover mit, glaube ich, Alan Ripley auf dem Cover, die sehr, so also ein bisschen angelehnt an die Filme.
Aber wieso explizit PS3?
Weiß ich jetzt nicht.
Ich genau. Überall das ist, glaube ich,
damit nicht irgendwie.
Nö, sind alle die gleichen.
Ja, ich glaube, damit einfach nicht irgendwelche Verwechslungen herrscht oder so. Er hat noch das dazu geschrieben. Also Alien Isolation, was ist eure Meinung? Wohin gehört das hin?
Schönes Cover. Wie gesagt, du siehst halt die Hauptcharakterin mit diesem leicht grünlichen Helm und es spiegelt sich halt in ihrem Helm das Alien.
Stimmt.
Also es ist sehr simpel, aber es macht dir sofort klar, worum es geht. Es ist stilsicher und ist eigentlich ein geiles Cover. Es ist so ein bisschen wie unser Heavy Rain von letztes Mal.
Ja, genau. Also, ne?
Ich mag den Farbakzent.
Man könnte meinen, das wäre ein Xbox-exklusives Spiel.
Genau. Wie bitte?
Man könnte glauben, dass wir Xbox exklusiv mit dem ganzen Grün.
Ja, stimmt so ein bisschen. Aber original, richtig Xbox.
Ja, genau.
Alte Klassik, ja. Ja, cooles Ding. Keine Ahnung, ich würde es jetzt mal auf die 3 packen. Ein bisschen
hätte ich das auch gesagt.
Ja, wir packen es auf die 3.
Okay. Nächster Kandidat ist Castlevania Symphony of the Night für die PlayStation 1.
Boah, das ist ein schönes Ding. Das ist ikonisch, ey.
Aber das Europäische, ne?
Das Europäische, ich gehe jetzt davon aus, das Europäische. Ich denke mal, keiner von uns weiß die einfach so aus dem Kopf.
Das US ist mit dem Castle einfach nur.
Ne, wir reden so das, glaube ich, wo auch Alucard auf dem Bildschirm, auf dem Bild ist, denke ich.
Ja, genau. Das sieht schon richtig geil aus, ne? Also, da bekommt man Bock aufs Game.
Ich mag ja den Arztteil von der Castlevania-Reihe sehr gerne.
Es ist eine Dame, die das, glaube ich, ne? Die Künstlerin, die das da, eine sehr bekannte. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sieht richtig geil aus. Es ist schon eins der legendärsten, ikonischsten Cover der Videospielgeschichte, finde ich. Zumindest für die Zeit. So richtig schön schwarz-weiß gehalten. Ja, es will jetzt mindestens 2 sagen, also.
Was sagt ihr?
Andi, was sagst du?
Ich find's schon ziemlich geil. Also.
Ja, 2 oder 1. Ich pack's auf die 1. Wenn du sagst 1, dann ist.
Ich hätte kein Problem damit auf der 1. Ich finde das auch unfassbar geil, vor allem, weil ich früher auch selber viel gezeichnet habe, weiß ich, was für eine Arbeit das ist, die da drin steckt. Mhm. Das ist auf jeden Fall deutlich handwerklicher, als einfach so ein 3D-Modell aufs Cover zu packen.
Naja. Das hatte jemand auf jeden Fall auch noch mit Hand gemalt und das wurde dann irgendwie digitalisiert, ne?
Ganz genau.
Ja, dann let's go. 1.
Komm, auf die 1 damit, Castlevania.
Okay. Alright. Wir nehmen den nächsten Titel. Und das ist für den Super Nintendo Super Metroid.
Schönes Cover. Kommt man sofort vor Augen. Also.
Ja.
Ne? Du hast Samus, die da mit ihrem Laser auf Ripley schießt. Ist das Ripley,
ja,
ne?
Ja.
Und sehr bunt, sehr cartoonig, muss man natürlich sagen. Für die damalige Zeit aber wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich. Du willst ja am ersten auch Kinder irgendwie ansprechen, ne? Es könnte noch grittiger sein für die heutige Zeit.
Ja, was aber am allermeisten heraussticht, vor allem wenn du das mit anderen Metroid-Covern vergleichst, ist die Dynamik da drin. Denn du siehst hier halt ein Feuergefecht, du siehst hier einen Kampf. Du siehst das Ganze so ein bisschen schräg, das heißt, Samus ist gerade in der Bewegung und das Ganze schreit halt einfach so nach Action. Guck mal, das erwartet dich hier, schnall dich schon mal an. Andere Metroid-Spiele, da hattest du den Hauptcharakter einfach nur, wie der da so rumstand, ne, zum Beispiel. Mhm. Das ist halt auch schon geil, dass da einfach so eine Dynamik im Bild herrscht.
Das finde ich auch, hast du recht. Also so eine Dynamik kriegst du auch heute gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Sag mir ein Cover, wo irgendwie ein Feuergefecht drauf zu sehen ist. Mit 2 Charakteren.
Ja, eben.
Vielleicht mal, wo einer eine Waffe in der Hand hält. Ja, aber so schon ziemlich geil. Hast du recht. Mir gefällt halt leider so ein bisschen der Cartoon-Look nicht ganz. Der altert nicht so gut, finde ich. Also man sieht halt die 90er super hart an. Finde ich. Also das schreit halt nach 90er. Ja, was haben wir denn noch? 4, 2 und 5, ja, ne? Ja,
ganz genau.
5 wäre mir jetzt auch ein bisschen zu schade, aber 2 fast auch schon ein bisschen too much. Was willst du sagen?
Ich meine, wir haben Alien Isolation auf der 3, ne? Und da ist mir
schon ein bisschen
schicker, alleine durch die Dynamik.
Stimmt, die Dynamik, ja, aufgrund der Dynamik, der Einstellung, das ist halt dieser Feuerwechsel ist, können wir es dann, ja, okay, pack auf die 2. Boah, da sind wir aber sehr festgefahren jetzt.
Komm, ne? Go,
ja, wir sind
Risiko.
Risiko.
Wir haben uns auf 4 und 5 sind wir jetzt. Oh Gott, Risiko. Das ist richtig übel. Ich sehe schon gleich Metal Gear Solid kommen oder so.
Nee, Platz, also
Final Fantasy 10.
Nummer 4.
Deutsches Cover.
Vagrant Story für die PS1.
Geiles Cover. So ein leicht beiges.
Oh, das ja, habe ich gar nicht im Kopf. Da muss ich nachgucken.
Mit so einem Haupthelden drauf und dann noch eine Nebenfigur. Ähnlicher Stil wie auch bei Symphony of the Night. So selbst gemalt. Erinnerte fast noch mehr an Metal Gear Solid.
Weitaus weniger Details als Castlevania, muss man dazu sagen.
Weniger Details,
deutlich weniger und auch keine Dynamik wie bei Super Metroid, also definitiv schlechter als die
beiden ersten. Ich hätte es aber jetzt vor Alien gepackt, ganz ehrlich. Das ist schon ein geiles Cover.
Ja gut, damit haben wir uns mit Alien halt verschossen. Ne?
Ja, ja, sehr farbsicher, sehr stilsicher, finde ich. Also man muss auch sagen, es ist ein sehr erwachsenes Rollenspiel mit sehr komplexe Mechaniken, kein Einsteigerding und ich finde, das spiegelt so ein bisschen auch das Cover wieder. Das sieht man irgendwie schon, das ist jetzt hier keine leichte, seichte Unterhaltung. Wie kriegst du, das sieht schon auch danach aus, als wäre hier was dabei. Also spiegelt das schon ganz cool wieder. Ist ein geiles Game und ein geiles Cover. Minimum 4, würde ich jetzt sagen. Also für die 5 wäre es mir viel zu schade.
Ja, gut, was haben wir für eine Wahl?
Aber da sind wir halt auch richtig am Arsch.
Was machen wir? 4? Okay. Also ich schreibe hier Vagrant Story rein.
Also ich muss es noch nachholen. In diesem Jahr habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe es noch nicht gespielt.
Ja, ich habe es mal versucht anzufangen, aber es ist wirklich ein schwieriger Einstieg.
Das ist richtig harter Tora, ja. Timing-basierte Attacken auf einzelnen auf einzelne Armteile oder auf einen
Körper. Ich fand auch die ganze Story, weil du hast es ohne Vertonung, so es wirkt halt manchmal ein bisschen...
Ja, aber es ist halt geil inszeniert. So, es ist halt so Hideo Kojima-haft. So richtig übertriebene Cutscenes mit diesen ganzen Posen und so. Also es ist schon ein bisschen geil.
Ne? Spielt denn Ivalice, ne, glaube ich, ne?
Wie bitte?
Spielt denn in Ivalice?
Ja, ist die gleiche Welt wie Final Fantasy Tactics und Final Fantasy 12.
12,
ja. Ja, ja.
Okay, passt auf. Platz 5 ist es letztendlich. Es ist ein Spielcover von Limited Run Games. Und zwar das von Firewatch.
Okay, das ist cool.
Kenn ich nicht.
Simpel. Ich muss sagen, für mich persönlich wäre das, wenn ich meine 1 oder meine 2, weil Castlevania Symphony of the Night auch so vom Look her sehr stark ist, aber ich finde das Cover so unfassbar ästhetisch. Also mir gefällt das sehr. Aber okay, ich hätte jetzt persönlich Castlevania tatsächlich auch auf der 1 gehabt. Aber
das ist also,
bei euch auf der 5.
Man muss auch mal sagen, richtig, richtig schönes Cover. Schwarz-gelb gehalten. Man sieht halt den Campwächter auf dem Klippe stehen, so rausschauend in die Sonne. Sehr stilsicher, sehr atmosphärisch. Beschreibt es das Spiel gut? Ich meine, es ist ein Walking Simulator, ja. Es ist aber auch teilweise Liebesgeschichte, ne? Es ist schon ein schönes Cover. Für die 5 auf jeden Fall zu schade. Hätte ich jetzt im Nachhinein Metroid hingepackt? Nein, aber wahrscheinlich Alien. Ah, alles schöne Cover, muss man ja ehrlich sagen, ne?
Ich finde, das hat so ein bisschen was man sich auch in den Bilderrahmen stecken könnte.
Ja, das ist bei mir zum Beispiel, also ich muss sagen, Cover, ich hatte jetzt nie die Gelegenheit, das bei sowas mitzumachen, aber für mich, also mir ist nicht wichtig, ob das Cover jetzt was zeigt, was im Spiel passiert, was vielleicht in den 90ern wichtig gewesen wäre. Für mich ist einfach wirklich die Ästhetik wichtig. Wie ist die Farbkonstellation? Was sehe ich so? Wie ist die Zusammensetzung? Das ist mir tatsächlich wichtiger. Deswegen, aber da hat jeder einen anderen Geschmack so. Ne? Heavy Rain hätte ich letztes Mal auch zum Beispiel viel weiter höher gesetzt als ihr zum Beispiel.
Das stimmt.
Das ist ein Origami-Ding.
Es gibt so, ich finde ich ja manchmal geil. Ich mag Videospielcover, finde ich so eine geile Kunst. Und das Krasse ist, es gibt ja auch so viele Reversible-Cover, die so ein bisschen verloren gehen.
Das und die schreit nach einer Rüdiger-Folge, oh Gott, die besten Videospielcover.
Ja, denke alleine so Kleinigkeiten wie halt Mass Effect 2, die Shepherds, die unterschiedlichen Shepherds, weiblich oder männlich, kannst du das Cover ja auswechseln, ne? Und immer noch mein Paradebeispiel ist Fist of the North Star Lost Paradise, das Yakuza-Spiel von dem gleichen Entwicklerstudio im Fist of the North Star-Universum, hat ein ultra-krankes Reversible-Cover. Und nicht einfach nur ein Artwork, sondern da steht auch wirklich PlayStation 4, so ein schwarz-weiß gehaltenes, mega Stylo-Cover. Guckt euch das mal raus.
Wisst ihr, welches Cover ich noch ziemlich geil finde? Von Resi 4, das deutsche Cover. Mit dem,
das GameCube-Cover?
Nee, nicht für die Wii, das
rot-schwarze?
Rot-schwarze,
mit den Bäumen.
Mhm. Ja, das stimmt. Ah, ja, genau. Du hast recht. Ja, doch.
Guck dir mal das graupige US-Cover
da. Ja, da, ganz schlimm.
Ja, das ist richtig. Also da, ja, jeder hat so ein bisschen. Da finde ich zum Beispiel die japanischen Cover auch immer total geil, eigentlich oft. Manche nicht, aber viele davon, zum Beispiel die Zelda-Covers, finde ich zum Beispiel richtig geil in Japan. Mhm. Ja, da kann man.
Übrigens, auch da wollte ich gerade sagen, die Wii-Version von Resi 4, auch mega geil. Das ist die schwarz-weiße
Variante,
ein bisschen aus. Ja, mega geil.
Ich würde vorschlagen, wir machen heute Folgendes. Wir machen jetzt, ich habe noch eine Frage. Dann würde ich sagen, machen wir, was hast du gespielt? Und dann machen wir Schluss. Weil wir sind nämlich schon bei über 50 Minuten. Und ich denke mir, so ein Bracket ist jetzt, glaube ich, am Ende noch mal ein bisschen zu viel, oder? Es sei denn, ihr macht schnell
durch. Alles gut.
Passt auf.
Andi hat morgen auch einen wichtigen Termin.
Ja, deswegen.
Wir müssen kurz ne? Wir machen eine Frage und die, was wir
gesagt haben. So, ich habe nämlich eine Frage bekommen vom Marvin. Und die lautet: Hallo Controller Poesie, ich finde euren Podcast richtig super und höre ihn gerne beim Haushalt machen. Nun habe ich eine Frage. Danke. Ich habe den Eindruck, dass ihr als Team unterschiedliche Spielgeschmäcker habt, was ja gut ist. Aber manches wird nur einseitig besprochen, manches umso mehr. JRPGs und so weiter. Wie würdet ihr den Spielgeschmack der anderen bewerten? Gibt es Überschneidungen oder gar komplette Differenzen? Macht's gut und bis bald. Marvin.
Also ich finde es krass, dass du sagst, dass wir alle drei unterschiedliche Spielgeschmäcker haben, weil ich finde, wir haben schon auch sehr viel Überschneidung. Gerade Matthias und ich haben immer gefühlt sehr viel Überschneidung, habe ich das Gefühl.
Ja, kommt schon auf jeden Fall
mal vor. Ja, aber wir haben auch, glaube ich, noch so gute Randgebiete, wo jeder so ein bisschen seine eigenen Dings hat. Aber ich würde grundsätzlich, kann ich mich immer eigentlich auf das Urteil der anderen verlassen. Und dementsprechend.
Ich glaube, sollen wir das mal so machen? Bewerte mal, also die Frage ist, wie bewertet ihr den Spielgeschmack der anderen? Genau, ich bewerte jetzt euren Spielgeschmack. Und ich sage jetzt mal, also anhand von, haben wir Überschneidungen oder nicht? Ich würde jetzt sagen, mit Andi habe ich Überschneidungen in Sachen Shooter. Und in Jump'n'Run, hätte ich jetzt so gesagt. Bei Jansel hätte ich Überschneidungen in Sachen Indie-Spiele vielleicht noch? Indie-Spiele?
Ja, auf jeden Fall.
Knobelspiele?
Aber auch so Mainstream-Spiele. Wir haben den gleichen Mainstream-Geschmack auch. Ja. Die großen Games, da sind wir auch oftmals
wir auf kommen, einer Seite. So. Wir kommen auch beide von der PlayStation, muss man sagen, glaube ich. Das ist, glaube ich, noch ein Thema, meinst du nicht so?
Vielleicht.
Ja, aber glaube ich zum Beispiel, wo es Differenzen gibt, würde ich sagen, oder wo es bei euch zum Beispiel Überschneidungen gibt, ist auf jeden Fall JRPGs. Eure Liebe zu JRPGs ist richtig gewaltig, muss man schon sagen.
Das stimmt.
Und das ist schön. Und was ich auch total krass finde, je bunter und mehr coole Augen, farbige Haare, desto besser. Bei euch, bei mir ist es schon direkt so, muss ich schon echt mich schwer tun. So, das sind zum Beispiel die Differenzen, würde ich sagen. Zum Beispiel, wo ich eher für mich alleine dastehe, ist Point-and-Click-Adventure. Ich glaube, da Jansel noch
nicht. Nein, da bin ich auch. Ja, doch. Ja, da bin doch, ich aber stimmt. Auch
Oldschool dabei. Ja, doch, da bist du auch noch Oldschool dabei. Ja, aber ansonsten, glaube ich, Andi mit seinen Rennspielen, aber da kommt aber auch nicht unbedingt
immer so da viel. Da bist du alleine. Rennspiele bist du ganz alleine auf deiner Dings. Also
VR.
Ja, und wo ich auch so ein bisschen alleine bin, habe ich das Gefühl, ist bei VR-Spielen.
Das liegt aber auch nur daran, weil wir keine VR haben. Also ich habe eine Quest
hier. Die aktuelle, ich habe, ja.
Ich genau. Liebe
also VR-Gaming. Auch geil, aber ja. Das ist, ich habe auch schon ewig nicht mehr gezockt, aber eigentlich die Spiele, die ich gezockt habe, fand ich mega geil, da haben mir viel Spaß gemacht.
Ich finde es halt gut, dass dann wenigstens so einer da ist, der sagt, hey, pass mal auf, ich bin auch im VR unterwegs und kann euch zumindest so zwei, drei Sachen auch empfehlen. Yes. Das finde ich eigentlich ganz geil und
wo wir auf jeden Fall Defizite haben, wo wir jetzt gar nicht sind, ist Fighting Games, da sind wir alle, glaube ich, nicht so drin.
Stimmt.
Und Strategie.
Strategie, also PC, klassische PC-Spiele, da bin ich halt seit 20 Jahren raus. Ich muss sagen, ich habe früher sehr viel StarCraft, Warcraft gespielt, aber so in der aktuellen Dings kann ich nicht da mitreden. Und vielleicht auch sowas wie Visual Novels, so richtig.
Da bin ich schon. Ja so, also, ja, auch da, ich habe ja auch so Time Hollow gespielt oder Danganronpa, aber ja, ich hole mir jetzt nicht alles, ne? Ich bin da jetzt, ich dippe mal so rein. Ich würde jetzt nicht alles spielen, also was das angeht.
Bei den Souls-Likes sind wir so alle quasi mit drinnen, die in der aktuellen sind wir eigentlich spielen.
Ihr stärker als ich, aber ja.
Ja.
Und Indie-Games?
Westfront-Spiele sind Matthias und ich auch immer gut dabei. Indie-Games, ich habe gerade auch wieder eins gezockt, das kann ich gleich nochmal erzählen.
Ah ja, siehst du, Indie-Games zum Beispiel habe ich jetzt von Andi ehrlich gesagt, wenn mal was auf der Switch landet, dann spielt der Andi das.
Ja,
aber so
das an ist, vor ein paar Jahren noch war ich ganz, ganz viel im Indie-Game-Bereich unterwegs. Wenn du so meine Videos so 2018 bis 2020 dir anschaust, da habe ich ganz, ganz, ganz viele Indie-Games vorgestellt auf Spielewelten. Das ist inzwischen so gut wie gar nicht mehr, weil mir einfach durch diese Riesen-Videos, die ich produziere, einfach auch die Zeit dafür fehlt. Mhm. Ich investiere dann die Zeit, die mir bleibt, in diese großen Spiele oder in Retro-Games und Indie habe ich komplett abgeschaltet für mich. Das ist ein bisschen schade, aber ich verbringe dann lieber mehr Zeit mit älteren Games als mit Indie-Games.
Einen Tod muss man sterben letztendlich, wenn die genau. Zeit fehlt, das muss man leider sagen. Ich kann das jetzt nachvollziehen.
Ja.
Ja, und ja, das wäre es ja, oder? Oder haben wir noch zu dem Thema was?
Das Schöne ist, dass wir dadurch, dass wir so unsere Spezialgebiete, will ich es mal nennen, haben, decken wir ein relativ breites Spektrum ab.
Und genau, das ist halt ganz auch cool, ne? Ich glaube auch. Und es ist auch immer wieder schön, wenn ich, zum Beispiel jetzt von mir aus gesehen, wenn ich zum Beispiel sagen kann, ey, ich habe jetzt ein JRPG ausprobiert und das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, dann habe ich ja quasi euch, irgendwie bin ich in eure Zone reingefallen und habe Liebe verbreitet.
Schön.
Ja, naja. So viel zur Frage. Vielen Dank, Marvin. Wie gesagt, was sagen wir ja immer, ihr könnt sehr, sehr gerne Fragen stellen, die wir hier beantworten, dann einfach über DMs oder Discord oder sonstiges. Lasst uns doch jetzt erstmal die Frage klären, was haben wir denn in der letzten Zeit gespielt? Andi, was war bei dir so los?
Ich habe Far Cry 4 weitergezockt und Doom Eternal halt durchgeballert.
Erzähl mal ein bisschen, was
du Doom Eternal hast. Hast du Far Cry 6 gezockt?
Was habe ich denn gesagt? Far 4. Cry 4? Nee, das stimmt nicht. Far Cry 6, ja.
Ja.
Far Cry 6 weitergespielt und bin jetzt quasi von meiner kleinen Insel, wo so die ersten paar Stunden abgehen, runter. Das bedeutet, man ist erst in so einer kleinen Open World, die öffnet sich dann und dann hat man so eine riesige Insel und die Insel ist unterteilt in drei große Bereiche, wo es darum geht, diverse Fraktionen zu unterstützen. Und ich bin jetzt quasi bei der ersten Fraktion und muss da so ein paar Hauptaufgaben erledigen, um den dort regierenden quasi Machthaber zu stürzen. Das ist typisches Far Cry halt, aber ich mag das Gunplay total gerne und spiele jetzt quasi, nachdem ich Doom Eternal durchgespielt habe, was oftmals viel zu stressig war und viel zu schnell für mich, ist Far Cry schon fast entspannend, wenn man da so ein bisschen durch die Insel geht und vielleicht auf einem Pferd unterwegs ist oder so. Und ganz spannend, wir können ja eventuell bald über Kingdom Come Deliverance 2 sprechen. Und im Zuge dessen habe ich mir Teil 1 nochmal gekauft. Auf Steam. Ich habe das Ganze irgendwie für 3,99 oder so gefunden vor einer Weile und habe das jetzt nochmal auf so einem Handheld von mir angespielt und ich muss komischerweise sagen, dass ich da überhaupt nicht mehr reinkomme. Also ganz komisch. Ich habe Kingdom Come Deliverance damals auf der Xbox One gezockt, als es rauskam, 2018. Und da habe ich das geliebt, da habe ich das wirklich super gerne gespielt und habe mich mit allem angefreundet, aber jetzt, ich habe ein paar Stunden drin und ich finde es super anstrengend. Ich weiß nicht warum. Diese ganze simulationslastige, du bist auf den Stein getreten, du blutest am Zeh, du musst irgendwie einen Verband anlegen, sonst verblutest du und so. Bin mal gespannt, ob die es im zweiten Teil auch übernommen haben.
Rausgenommen haben werden sie sicherlich nicht. mehr Simulationssachen eingebaut wahrscheinlich, ey.
Aber vielleicht bin ich da auch raus inzwischen aus diesen ganzen Simulator-Geschichten, keine Ahnung. Aber das sind so die drei Games, mit denen ich mich beschäftigt habe.
Ja, schön. Soll ich weitermachen?
Bitte.
Okay, ich habe endlich Final Fantasy VII Rebirth durchgespielt. Ich weiß nicht, hatte ich das letztes Mal im Podcast schon erzählt? Ich glaube, ich hatte ja, das erzählt, dass ich da angefangen habe. Und jetzt habe ich da endlich nach, ich glaube, es waren also netto 83 Stunden, brutto mit allen Abstürzen und neu gespielten Sachen waren es über 100 nachher. Wahnsinn. Die Zahl hat sich auf 104 oder so nochmal gedingst. Habe ich endlich Final Fantasy VII Rebirth durchgezockt. Und ja, war ganz nett. Also,
ich klang das noch ein bisschen euphorischer.
Ja, ich...
Was ist jetzt also, passiert? Was ist jetzt passiert in der
Zeit? Nichts. Weiß ich nicht, irgendwie, also es war ein cooles Spiel, hat mir Spaß gemacht, das Kampfsystem war cool, vor allem die Charaktere. Die Charaktere haben mir sehr viel Spaß gemacht, aber es hat halt auch ein paar Schwächen, wo ich im Nachhinein sagen muss, das nervt mich, ne? Auch so im Kampfsystem selbst Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Zum Beispiel, was mich extrem stört, ist, du kannst ja immer einen aktiven Spieler spielen und den auch wechseln. Du kannst ja auf die anderen Charaktere übersteigen und mit denen kämpfen, wenn du Bock hast. Aber sofern, immer wenn du das machst, immer wechselt die Aggro des Mobs der auf dich sofort. Und das nervt mich, weil das halt die Strategie rausnimmt, wenn du kein Aggro-Management als Taktik, als Strategie hast, wo du dann so ein bisschen damit spielen kannst, sondern immer der die Aggro hat, der du aktiv bist, dann nervt das so ein bisschen. Außerdem, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, die Übersetzung fand ich ungelungen teilweise. Sachen wie Söldner werden als Alleskönner übersetzt.
Aber ich muss ganz kurz was sagen. Das ist eine Sache. Ist das nicht immer so, dass sie die deutsche Übersetzung immer sich an die japanische Voices orientiert? Und wenn du Englisch spielst mit deutschen Voices, dann fasst das nicht. Das ist
ja, okay, es mag sein. Auf jeden Fall war das schon grafierend im Ton teilweise Unterschiede. Ja, ja. Das hat mich halt gestört. Was das Original war, kann ich ja auch nicht sagen. Weil beides ist ja nur übersetzt. Mhm. Das ist aber dann blöd. Irgendwann ist es natürlich dann auch mit den Minigames ein bisschen too much. Das muss man auch sagen. Und irgendwann ist es halt dann auch zu lang. Mhm. Es ist, also, wie gesagt, 80 Stunden. Und ich habe nachher nicht mehr alles gemacht. Ich habe von den 6 oder 7 Gebieten 2 komplett gemacht mit allem, was da war. Und die meisten so zu 50-60%. Also alles aufgedeckt, alle Türme, alle Bosskämpfe, die man da machen kann. Aber irgendwann ist es dann, irgendwann ist auch die Luft raus. Das ist dann einfach too much. Es wird teilweise dann natürlich auch absurd durch seine Open World, muss man ganz ehrlich sagen. Du hast zum Beispiel diese Schokobo-Haltestellen überall, die du aufdecken kannst, um die als Schnellreisepunkte zu nehmen. Und wenn du dann irgendwann in eine Höhle kommst, die du nur per Wasser erreichen kannst, dich dann mit so einem Schwebo-Schokobo irgendwo in so eine Höhle hochreigen musst, gehst um die Ecke und dann ist da eine fucking Schokobo-Haltestation, dann denke ich auch so, ach, come on, ey. Genauso die Bänke zum Regenerieren. Du hast ja dann keine, musst dich an Bänke setzen und dann Kisten einsetzen, um Mana und Dings zu heilen. Und die stehen halt auch an den absurdesten Punkten. Das haut einen manchmal so ein bisschen aus der Dings raus. Das sind schon so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay. Grundsätzlich hat mir das aber eigentlich noch ganz gut gefallen. Die Story ist hinten raus, also es hört genau da auf, wo ich gedacht habe, dass es aufhört. Sie schmücken das unfassbar auf. Also das Finale geht 10 Stunden gefühlt. Und sie haben da auch so ein paar kleine Twists drinne, die das ein bisschen anders machen und so. Ich will auch nicht sagen, dass ich alles verstanden habe. Ein paar Sachen kamen mir völlig unbekannt vor, obwohl ich das Original halt in- und auswendig kenne. Ich meine, wenn die epischen Momente kommen, dann kicken die halt rein und das macht halt Bock, richtig Bock da, die Kämpfe zu machen und so, ne? Es hat mir auch im Schluss endlich Spaß gemacht, sonst hätte ich keine 100 Stunden investiert. Aber es ist für mich jetzt auch nicht das Meisterwerk, zu dem es die Kritiker gemacht haben. Das ist für mich keine 94 oder so. Ich fand das Original-Remake besser und ich finde das Originalspiel als gesamtes Ei immer noch unerreicht. Ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, mag vielleicht auch daran sehen. Ich weiß nicht, ob es das fehlende Kopfkino ist, das zu krasse Langziehen einiger Sachen, die zu ausgeschmückte Welt. Ist ein schönes Spiel. Ich finde, die Zeit ist nicht verschwendet gewesen, ganz und gar nicht. War richtig cool. Aber das hatte ich zum Beispiel beim ersten Remake-Teil. Da hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich will nicht, dass es aufhört. Ich will nicht, dass es aufhört. Und hier hatte ich am Schluss das, okay, jetzt könnte es aber langsam mal zum Ende kommen.
Zum Ende kommen. Genau, das kann ich bestätigen. Also für mich war das genau der gleiche
Gedanke. Und dann ist es irgendwie, ja, dann ist es für mich nachher vielleicht nur noch eine 8,5 oder sowas. Ne? Keine 85 und keine 95, 94, was die Kritiker da gemacht haben.
Klingt dann aber so, dass wir es ganz gut platziert haben, Herr Rüdiger.
Ja, ein paar Plätze kann man nicht schon geben, weil eine Sache, die mir richtig gut gefallen hat, und das ist Blut der Königin, wie heißt es? Blood Knight, dieses Blood Kartenspiel. Queen. Alter, das habe ich bis zum Ende durchgesuchtet.
Das fand ich cool, ja. Das hat Spaß gemacht.
Das fand ich richtig geil. Kein Wunder, ich bin Deckbilder, ob nun Slay the Spire oder Inscription, die haben mich in den letzten Jahren angefixt und da ist ging das genau rein. Also es hat mir richtig Bock gemacht. Da war ich auch.
Fand's auch ganz, bis, ganz cool.
Bis zum letzten finalen Boss ja, gemacht haben. Ja, und achso, das war mein, das wollte ich noch zu sehen. Danach hatte ich Bock auf also was Kurzes. Da bin ich aber noch nicht ganz durch. Ich habe noch nicht ganz durchgespielt, aber fast durchgespielt Somerville, falls ihr das noch
kennt. Ja, das fand ich aber enttäuschend.
Da wäre ich jetzt gerade gleich zu gekommen.
Entschuldigung, das ist das Indie-Game oder was ist das?
Das ist von einigen der ehemaligen Entwicklern von Inside und Limbo von Playdead. Das ist so ein sehr atmosphärisches Rätsel-Puzzle-Spiel, ähnlich wie, würde ich sagen, Little Nightmares, aber so vom Prinzip
her. Ja, auch so ein bisschen wie Inside. So. Du läufst halt.
Ein bisschen auch wie Inside. Ja. Du rennst halt, du ist eine Alien-Invasion und deine Familie, dein Kind und deine Frau sind weg und du gehst halt durch die Welt und versuchst die irgendwie zu finden. Hast dann da ganz viele Rätselmechaniken. Zum Beispiel hast du so eine Masse Sachen. Du kannst zum Beispiel etwas flüssig oder fest machen und dann hast du so kleine Rätselsachen. Du musst mit Licht so eine Materie auflösen, um Wege frei zu machen und so. Relativ nette Ideen, leider sehr, sehr hakelig in der Steuerung. Mhm. Auch jetzt irgendwie, ich finde, die Atmosphäre ist zwar cool, aber die Story kommt halt nicht durch, weil es komplette stille Protagonisten ist. Du triffst halt Überlebende und die schweigen sich halt alle an. es nimmt so ein bisschen die Stimmung raus. Es gibt coole Musik, die ist aber nur sehr, sehr, sehr selten und in bestimmten Momenten. Ansonsten ist das Spiel komplett still. Außerdem findest du deine Tochter oder deinen Sohn und deine Frau nach zwei Drittel und dann geht's irgendwie noch weiter. Und ich weiß jetzt gar nicht, wohin, da bin ich jetzt gerade so. Ich weiß gar nicht, wohin das Spiel jetzt noch laufen will. Ja, es hat mich so ein bisschen, manchmal ist es auch sehr unklar in dem, was du oft machen sollst. Ich war teilweise sehr frustriert, weil ich nicht wusste, wie ich hier weitergehen soll.
Ja, dabei ist das Spiel ja eigentlich so halb linear. Also du läufst ja nur den einen Weg,
aber
trotzdem passiert das.
Manchmal checkt man halt nicht, ist das dieses Spieldesign einfach nicht gut gemacht. Ja. Obwohl es teilweise, es ist ganz klar deklariert, es gibt die Farbe gelb heißt, hier kannst du interagieren. Hm. Und trotzdem reicht das manchmal nicht, um zu verstehen, was das Spiel von mir will. Und es ist jetzt nicht so ein Knobelspiel wie Cocoon, übrigens ein anderes Spiel von ehemaligen Playdead-Entwicklern, wo es darum geht, Rätsel zu lösen. Hier ist es ja eigentlich mehr ein storygetriebenes
Spiel. Ja, man würde sagen, atmosphärischer Plattformer, sagt man immer
so. Ja, genau. Also, ich will jetzt noch nicht ganz final mein Rating geben, aber das ist für mich jetzt bisher auch nur eine 7 oder so von 10.
Ich habe nie verstanden, warum immer der Hund plötzlich kommt, dann ist er wieder weg, dann kommt der Hund.
Oh, ganz, ganz schlimm. Genau, du hast einen Hund, dein einzig verbleibender Mensch in dieser Welt, der ist einfach mal weg. Und dann ist er auch wirklich eine Stunde weg, weil du halt durch einen Fluss gehst, wo er nicht mitkommt und dann gehst du durch einen Fluss in eine Höhle und dann kommst du auf der anderen Seite auf der Höhle raus und dann kommt dein Hund wieder.
Ja.
Und du freust dich auch nicht, sondern nee,
du gehst einfach weiter, als ob es ganz normal wäre. Das habe ich auch gefühlt. Das macht keinen Sinn.
Ja, es ist ein bisschen. Aber ich habe mir die physische Version geholt von Super Rare Games. Das ist schon wieder ganz cool. Es gibt von Super Rare Games. Eine physische Version, die habe ich halt entdeckt. Ich habe mich erinnert an das Spiel. Das war relativ prominent, wurde das damals auf der Xbox E3 Pressekonferenz 2021 gezeigt und so. Und dann habe ich mich erinnert, geil, das will ich zocken, habe es mir gekauft und ja, cool. Ja. Okay,
also kein Display, ist ganz gut für so ein Zwischendurchspiel jetzt,
glaube ich. Ja, genau. Nach so einem 100-Stunden-Spiel, beziehungsweise nachdem ich zwei 100-Stunden-Spiele gemacht hatte mit Metaphor und Final Fantasy, jetzt noch was Kurzes durchzuballern, ist okay.
Ich habe gespielt zwei Sachen, also neben Ninja Gaiden Black jetzt habe ich ein Spiel, das habe ich schon länger durchgespielt, ich mache es aber auch kurz jetzt. Könnt ihr euch das noch daran erinnern, als wir im Podcast so mal durchgeguckt haben, welche Spiele 2024 über 90 hatten? Und da war ein Spiel dabei, das heißt Thank Goodness You're Here. Und das habe ich gespielt und es ist ultra witzig. Ich habe so viel gelacht in diesem Spiel. Es ist absolut stumpfer Humor. Stellt euch vor, es ist Untitled Goose Game. Ihr spielt so einen ganz kleinen Manneken, ich kann das auch gar nicht beschreiben, es ist so ein kleiner Mann, in so einer englischen Vorstadt. Jeder hat so seine Figur, jeder hat so seine Arbeitsabläufe, da ist ein Bäcker, da ist ein Typ, der ist ein Obdachloser, der liest die Zeitung und so. Und du kannst auch nicht viel machen, außer rumlaufen und irgendwas antatschen. Aber es passieren die ulkigsten Sachen. Es geht nur 2 Stunden, aber ich sag euch, ich habe so viel Spaß gehabt mit dem Spiel. Tatsächlich finde ich krass die Bewertung, aber irgendwo, wenn man halt bisschen so Herz für Humor hat oder so und auch stumpfen Humor, so Monty Python Humor, dann ist das geil. Genau das Ding. Wirklich, du lachst dich da, also die Dialoge, die Sachen, die du da machen musst, was da alles passiert, es ist so ulkig. Kann ich nur empfehlen. Thank goodness you're here. Okay. Und das andere Spiel, das ich jetzt einfach die ganze Zeit voll krass suchte, ist das Manalords.
Ja, das haben wir schon mal gehört, ne? Das bist du schon ein bisschen länger dabei.
Ja, ich habe ich das letzte Mal schon besprochen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Nee, ich glaube, das hast du im Rüdiger oder so. Im Rüdiger hast du das aber auch gespielt.
Nee, da habe ich doch gar nicht gespielt. Ich hab's gespielt.
Auf Twitter habe ich es gelesen. Und dann bei WhatsApp hast du uns was drüber gesagt.
Ja, ich, also Manalords ist ein, ist Anno im Mittelalter. Ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Und ich habe einfach Bock, was Entspanntes momentan. Ich möchte einfach jetzt gerade nicht so was, was mich jetzt total fickt, so ne, wie Wukong oder so, sondern einfach schön in Ruhe. Und habe mich da so mit der Zeit immer weiter reingelesen und wollte immer besser werden. Und irgendwann hat es mich erwischt. Dann konnte ich auch nicht mehr aufhören. Und ich bin ja auch nicht gut in solchen Spielen. Ne? Das spiele ich ja nicht oft. Aber es macht einfach unfassbar viel Spaß. Es macht alles richtig, was man richtig machen muss in meinen Augen. Es führt dich ein in das Spiel. Ohne dich voll zu texten mit totalen vielen Tutorials, was du alles machen kannst, macht es gar nicht. Es lässt dich selber machen, aber schafft es trotzdem so diese Punkte, die wichtig sind, dich, dir beizubringen, dass du am Ball bleibst und so lernst du immer mehr, stetig mehr. Und ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergeht, aber ich bin voll Manalords-süchtig, dass ich glaube, diese Ballatro-Sucht, die letztes Jahr bei dir war, ist bei mir Manalords zurzeit. bis Kingdom Come kommt wahrscheinlich, weil ich fand das interessant, weil ich eine Sache, daran erinnere ich mich, der Andi hat letzte Woche und letztes Mal gesagt, sein Softspot ist die chinesische Kultur oder zumindest das Setting. Mhm. Und bei mir ist es wirklich Mittelalter. Ich merke das, ich finde das einfach geil. Weiß ich warum, kann ich nicht beschreiben, viele finden es langweilig, ich kann da einfach jedes Spiel so richtig inhalieren. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, weil das halt wirklich im Mittelalter spielt und du mit deinen Ochsen irgendwelche Dinger schiebst, weißt du. Macht Spaß. Cool. Macht Spaß.
Du bist einfach in der falschen Zeit geboren.
Ich bin auch auf jeden
Fall. Dass so geil wäre, im Mittelalter zu leben.
Nee, geil ist ich es mein, definitiv nicht.
Ich habe Kontaktlinsenbrille, ich wäre einfach blind. Da gibt es keine Brillen oder so. Die ganze Zeit so.
Ich bin auch nicht, ich bin auch handwerklich nicht begabt. Ich wäre einfach werde ich eine Dirne oder sowas in der Zeit, weil ich nichts anderes kann. Aber ja, macht halt wirklich Spaß. Also und wo wir doch gerade darüber gesprochen haben, wir bedecken alle Bereiche der Gaming-Welt. Also sieht man jetzt gerade an, was wir alles besprochen haben. So, und dann sind wir auch am Ende angelangt der Folge. Wir bedanken uns auch ganz speziell bei ganz, ganz besonderen tollen Menschen, die uns bei Patreon richtig schön Obolus da lassen, und zwar folgende:
André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Shalita, Stefan Walker, MTBLN, Bömmel, Captain Tainment, Daniel Eck, Danilo Sassone, Freddy Smalls, Froni95, Gelrit, Goldstyle, King the Crash, Katzerak, Manuel Speck, Marco Di Falco, Maggie to Go, Acid Burn, Max Rage, Mikael, Mr. T, Ninja Ninja, wo sind die ganzen A's? Pascal 90, Quentin Tarantino, Schmaddel, Steckbert, Swan, Sinscore, The Shady Bird, Wundenmann und Wundenmann XXS.
Schöne Grüße an den Wundenmann und an den Wundenmann XXS. Ja,
wenn er noch da ist, ich weiß es nicht.
Wenn er noch da ist. Als ich das entdeckt habe, das
war lustig.
Wir bauen einen Clan.
Richtig, richtig cool. Natürlich auch alle anderen Patronen sind absolute natürlich. Helden für uns. Also das soll gar nicht irgendwie runtergehen. Vielen Dank für euren Support. Es wächst. Wir gucken, was wir da machen können. Und an der Stelle, sind irgendwelche Termine in Zukunft angedacht? Nicht, ne? Irgendwas, wo wir streamen müssen oder so? Nein. Nicht, dass ich jetzt
irgendwie. Zumindest, also man kennt die Uhrzeit noch nicht, aber peilen wir doch mal den 2.4. an.
Achso, die Nintendo Direct. Ja, die
ist ja noch streamen, ein bisschen hin. Ich dachte jetzt irgendwie an das State of Play. Vielleicht kommt die ja noch im Vorfeld noch.
Vielleicht
auch. Jemand munkelt ja Februar, aber wer weiß, das ist ja noch nichts fix, ne?
Ihr hört dann von uns. In diesem Sinne, macht es gut, schöne Zeit noch und bis dann. Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.